stadtfeindliche Ansichten gab es eigentlich schon immer. Aber der entscheidende Bruch, der dann wirklich auch zu einer Ausbildung einer Großstadtfeindschaft geführt hat, das ist der Strukturwandel der Moderne. Das ist also der Moment, in dem die Städte keine abgeschlossenen Einheiten mehr waren, so wie es bis vom Mittelalter bis zur Neuzeit der Fall war, wo die Städte durch Stadtmauern von ihrem Umland getrennt waren. Im 19. Jahrhundert werden diese Stadtmauern abgeschliffen und abgetragen und das Verhältnis zwischen Stadt und Land ändert sich. Das heißt, es gibt keine klare Unterscheidung mehr zwischen Stadt und Land, sondern es verschwimmt zunehmend. Und genau in der Situation, wo eigentlich diese Stadt-Land-Unterschiede langfristig betrachtet abnehmen, entwickelt sich eben diese radikale Großstadtfeindschaft als Reaktion auf diese Moderne, auf diese Entwicklungsprozesse. Und es entsteht der Gedanke, dass die Gesellschaft an sich, die Bevölkerung und der Nationalstaat durch die Großstädte gefährdet sind.
Wie waren denn sozusagen die Argumente von den Leuten, die das befürchtet haben, dass es so eine Gefährdung sein könnte? Also was waren die Ansichten von solchen Leuten, die Großstadt und Verstädterung als Gefahr gesehen haben?
Das waren ganz unterschiedliche Argumente. Das bezog sich einmal darauf, dass es eine Art körperliche, eine physische Entartung gibt. Es hat sich seit dem Mitte des 18. Jahrhunderts dieser Gedanke entwickelt, dass die Städte und dann die modernen Städte ein Brutherd von Krankheiten und Seuchen sind. Das wurde aber nicht nur quasi auf den Körper bezogen, ja, sondern auch immer auf die Moral. Ja. Das heißt, die Städte wurden dann damit zusammenhängend als ein Ort des Lasters und des Frevels und der sexuellen Ausschweifungen gesehen. Und darin wurde dann eben eine grundlegende Gefahr für den Fortbestand der Bevölkerung gesehen.
Nun gab es ja eine Vielzahl von Gruppierungen und Bewegungen, die sozusagen ja der Großstadt kritisch gegenüberstanden oder die ihr feindlich gegenüberstanden. In deinem Text in der aktuellen Ausgabe von Deriv, da führst du ja auch mit an die Lebensreformbewegung, die auch einem rasanten Wachstum der Großstädte entgegenwirken wollten. Inwiefern waren denn bei solchen Bewegungen von Anfang an auch rassistische und antisemitische Gedanken mit da verbunden mit dieser Großstadtkritik?
Ich denke, da muss man schon nochmal differenzieren. Nicht alle lebensreformerische Bewegungen waren dezidiert antisemitisch. Es gab immer gewisse Strömungen und gewisse Akteure, die da antisemitisch waren. Die Großstadtfeindschaft hat sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts unverkennbar mit rassistischen Ideologien verbunden, vor allem mit der Rassenhygiene. Es wurde also angenommen, dass in der Großstadt quasi unwertes Leben, also was diese Leute als unwertes Leben verstanden haben, dass es sich dort fortentwickeln kann, während quasi besseres Leben, höherwertiges Leben in den Großstädten ausstirbt. Also es gibt einen Zeitpunkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da kann man davon sprechen, dass diese rassenhygienische Betrachtungsweise dominant war in der großstadtfeindlichen Bewegung und eigentlich auch in allen Segmenten dieser Bewegung nachweisbar ist.
Eine Bewegung, die da ja auch dann ganz wichtig ist, ist in diesem Zusammenhang, ist die völkische Bewegung. Kannst du mal ja erzählen, was die genau sozusagen an der Großstadt auseinanderzusetzen hatten? Ja. Oder wie ist da sozusagen dieses völkische Denken auch verwoben gewesen mit so einer Großstadtfeindschaft?
Also die völkische Bewegung entsteht Ende des 19. Jahrhunderts. Das waren Sammlungsbewegungen, die sich zusammengesetzt hat aus radikalen, nationalistischen, antisemitischen, eugenischen Bewegungen. Und die Völkischen haben die Großstadtfeindschaft quasi nicht erfunden. Ja, die haben wirklich nur erstmal angeschlossen an eine bereits existierende Diskussion im Kaiserreich, haben die aber nochmal verstärkt radikalisiert, weil sie zum einen die Großstadtfeindschaft wirklich in den Mittelpunkt ihres Denkens gerückt hat. Die Völkischen gingen davon aus, dass eine Erneuerung des Deutschtums, so haben sie das genannt, dass diese Erneuerung nur gelingt, wenn das Großstadtwachstum begrenzt wird und wenn das Landleben erhalten bleibt, als eine Art Lebensquelle des Volkes. Ja, das war so eine gängige Formulierung im völkischen Diskurs. Und dazu kommt noch, dass eben die Völkischen, und da unterscheiden sie sich eben auch zum Beispiel von der Lebensreformbewegung, ihre Großstadtfeindschaft konsequent mit dem Antisemitismus verbunden hat. Das heißt, das Anwachsen der Großstädte wurde nicht als ein sozialer Prozess gesehen, sondern als ein Produkt jüdischer Akteure. Das wurde in der Eigenliteratur der völkischen Bewegung eindeutig als, die Verstädterung wurde als ein jüdischer Prozess dargestellt.
Die völkische Bewegung ist ja dann zum Teil in der nationalsozialistischen Bewegung aufgegangen und einige der völkischen Gedanken wurden von den Nationalsozialisten aufgegriffen und in ihr Programm übernommen. Wie standen denn die Nationalsozialisten zur Urbanität?
Ich würde sagen, dass die Nationalsozialisten insgesamt der Urbanität sehr ablehnend gegenübergestanden sind. Jetzt wird es natürlich viele geben, die sagen, naja, stimmt ja gar nicht, weil die Nationalsozialisten haben sich natürlich irgendwie auf die Großstädte bezogen und es gab ja Pläne, auch die Großstädte umzugestalten. Bekannteste Beispiel sind die Pläne zur Umgestaltung Berlins zur Welthauptstadt Germania. Das ist richtig, aber ich denke, da werden zwei Dinge übersehen. Zum einen, dass die völkische Großstadtfeindschaft direkt Einfluss gefunden hat in den Nationalsozialismus über führende Nationalsozialisten, die dann auch in der völkischen Bewegung in der Weimarer Republik aktiv waren. Zu nennen wäre da vor allem Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg und Richard Walter Daré. Wenn man sich die ganze Agrarsiedlungspolitik der Nationalsozialisten ansieht, dann stellt man fest, dass diese Politik sehr stark von großstadtfeindlichen Prämissen durchzogen war. Und zum anderen zielten diese Pläne zur Umgestaltung dieser deutschen Städte darauf ab, diesen Städten quasi ihre Urbanität zu nehmen. Das heißt, es wurde quasi an der Stadt festgehalten, aber es sollte das, was eine Stadt überhaupt erst urban macht, quasi ausgemerzt werden. Insofern kann man sagen, dass die Nationalsozialisten in doppelter Hinsicht großstadtfeindlich waren. Sie haben einerseits versucht, unter großstadtfeindlicher Prämisse die Großstädte zu ändern und sie haben auch so eine Agrarromantik vertreten, die sich vor allem dann in der ganzen Propaganda um Blut und Boden niedergeschlagen hat.
Wenn wir dann den Sprung nach heute wagen und nochmal schauen, inwiefern es heute einen Zusammenhang von Antisemitismus und Großstadtfeindschaft gibt, wo würdest du dann heute eventuell so ein Denken ausmachen?
Also einerseits gibt es dieses Denken nach wie vor in der extremen Rechten. Da gibt es genügend aktuelle Beispiele. Man muss sich nur die wichtigsten Protagonisten der extremen und neuen Rechten derzeit anschauen. Es gibt entsprechende Aussagen von Götz Kubitschek, der ja bekanntermaßen im Osten so ein Gehöft besitzt und das damit begründet hat, dass ihm die Nervosität des Großstadtlebens nicht behagt. Oder Björn Höcke, der auf einer AfD-Kundgebung gesagt hat, dass Erfurt schön deutsch sei und Berlin quasi anschließend an das völkische Denken über Berlin gesagt hat, dass hier kaum noch deutsche Kinder leben würden. Und wenn hier deutsche Kinder leben, dann würden diese deutschen Kinder kein Deutsch mehr sprechen. Also diese Beispiele lassen sich auf jeden Fall finden. Ich denke, da hat sich in der extremen Rechten tatsächlich wenig getan seit der Zeit des Nationalsozialismus. Was jetzt quasi die breitere Bevölkerung anbetrifft, ist es natürlich nicht mehr so offensichtlich wie noch zur Zeit der Weimarer Republik oder des Kaiserreichs. Aber auch hier gibt es natürlich gewisse Traditionslinien, die auffallen. Ja? Also wenn man sich überlegt, dass diese ganzen Zeitschriften, die das Landleben thematisieren, momentan die auflagenstärksten Zeitungen in Deutschland sind, dann denke ich, ist es schon berechtigt, davon zu sprechen, dass sich da etwas fortsetzt. Das ist nicht unbedingt eine ausformulierte Großstadtfeindschaft, aber diese Idealisierung des Landlebens und auch diese Skepsis gegenüber dem Städtischen, das findet man durchaus noch in diesen Magazinen.
Wenn wir jetzt sozusagen über dieses Verhältnis von Antisemitismus oder reaktionären Ideologien und Großstadtfeindschaft sprechen, dann stellt sich ja fest, dass das ja sozusagen sich durchzieht vom 18., 19. Jahrhundert über völkische Bewegung, Nationalsozialismus bis ja zur neuen Rechten heute. Dann finde ich das relativ interessant, sich das auf so einer Metaebene auch nochmal zu vergegenwärtigen und zu fragen, wie kommt es denn eigentlich, dass sozusagen die rechte oder reaktionäre rechte Ideologien, dass die sozusagen ja von dem Dorfleben so fasziniert, sondern dass sie sozusagen auch das Dorf und die ländlichen Strukturen offensichtlich zu ihrer politischen Heimat machen.
Ja, ich denke, dass sich in dieser Großstadtfeindschaft und dieser Verherrlichung des Landlebens natürlich das Denken der Extremrechten grundsätzlich widerspiegelt. Ja, diese Gegenüberstellung Gemeinschaft versus Gesellschaft, Kosmopolitismus versus Regionalismus, also all das, was Reaktionäre oder eben die extreme Rechte insgesamt an der Moderne verabscheut, das findet sie eben in den Großstädten wieder. Und interessant ist ja in dem Zusammenhang, dass die allermeisten reaktionären Bewegungen ja nicht grundsätzlich modernitätsfeindlich waren. Also fast alle extrem rechte Strömungen in der Geschichte Deutschlands haben sich positiv auf die Technik bezogen. Ja. Also es gab kaum eine ernstzunehmende Strömung, die den technischen, wissenschaftlichen Fortschritt nicht akzeptiert hätte. Das gilt für die völkischen und noch viel mehr für den Nationalsozialismus. Wenn es dann aber quasi um das Stadtleben geht, um das moderne Großstadtleben geht, Da zeigt sich da eben der Bruch. Ja, das ist dann genau der Aspekt der Moderne, der eben nicht integrierbar ist in diese Weltanschauung. Und ich denke, das ist eben das Interessante, ja, dass sich eben Vorstellungen rausentwickeln, die zwar grundlegende Prämissen der Moderne akzeptieren, ja, sowas wie funktionale Differenzierung, der technische, wissenschaftliche Fortschritt und all dergleichen, die Arbeitsteilung, aber an einen entscheidenden Punkt der Moderne, nämlich der Urbanität, ansetzen und sagen, die ist gefährlich, ja, und wir können auch ohne die modernen Großstädte mehr oder weniger auskommen. Also die Völkischen hatten immer die Vorstellung, dass Städte zwar wichtig sind, aber sie meinten damit immer die Kleinstadt mit nicht mehr als 30.000 Einwohnern. Ja. Und die Nationalsozialisten haben ja durchaus auch versucht, das ein Stück weit umzusetzen durch die Schaffung von Stadtrandsiedlungen und dergleichen. Also daran sieht man, dass eben auch wirklich versucht wurde, das in Teilen umzusetzen.
Wenn wir feststellen, dass die politische Rechte sich auf sozusagen, wenn dann Kleinstädte bezieht oder eben sozusagen diese ländliche und landwirtschaftliche Struktur romantisiert, dann ist es ja, fände ich, ist auch nochmal interessant, sozusagen von der eigenen Warte her auf die Großstadt zu blicken und so ein bisschen, sozusagen die Frage zu stellen, inwiefern dann sozusagen die Großstadt, die Urbanität mit einem emanzipatorischen Versprechen verbunden ist. Also würdest du das dann auch vielleicht so sagen, dass tatsächlich die großen Städte mit Fortschritt verbunden sind?
Ja, also das sind sie natürlich auf jeden Fall. Aber ich denke, man sollte nicht den Fehler begehen, in Abwehr quasi dieser Großstadtfeindschaft die Großstädte zu idealisieren. Also einerseits waren die Städte in der Geschichte Europas immer ein Ort der Fortschritt und ein Ort, mit dem die Hoffnung verbunden war auf Befreiung von Arbeit, von Elend und von Entbehrungen. Und ich denke, dass die Großstadtfeindschaft auch genau daran ansetzt und versucht, dieses urbane Emanzipationsversprechen quasi völlig zu negieren, ja, und eher die Enthaltsamkeit und die harte Arbeit des Landlebens dem versucht entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite ist es ja durchaus so, dass das Großstadtleben ja nicht nur positive Seiten hat, ja. Ich glaube, jeder, der in der Großstadt lebt, weiß auch, dass es negative Seiten hat und dass man eben auch diese negativen Seiten aushalten muss. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt auch, wie man Großstadtfeindschaft, glaube ich, theoretisch besser fassen kann. Ich glaube nämlich, dass Großstadtfeinde und vor allem natürlich auch Antisemiten diese Ambivalenzen der Großstadterfahrung, dass sie eben die nicht verarbeiten können, sondern eben projizieren müssen auf eine andere Gruppe, in dem Fall eben auf Juden, die dann gewissermaßen diese ambivalente Großstadtwahrnehmung verkörpern in der Sicht der Antisemiten.
Ich finde es interessant, dann auch umgedreht nochmal sozusagen von linker oder fortschrittlicher Perspektive auf das Dorf und auf sozusagen den ländlichen Raum zu blicken, weil das hat sich ja auch in der Geschichte durchaus als ein schwieriges Verhältnis dargestellt, wenn man etwa sich vergegenwärtigt, dass sowohl bei der Französischen Revolution 1789 als auch bei der Oktoberrevolution 1917, dass sich da herausgestellt hat, dass ja die Städte, die eben mit Fortschritt und so weiter verbunden sind, dass die ja strukturell abhängig sind vom Land und dass sozusagen das Land immer produziert hat für die Städte. Da ist ja sozusagen die Frage, also da steckt ja vielleicht auch so eine Art Herrschaftsverhältnis drin, in dem sozusagen das Land die Stadt produziert. Wie würdest du sozusagen auf dieses problematische Verhältnis da reagieren? Also wie sollte man denn dann sozusagen aus fortschrittlicher Perspektive aufs Dorf blicken?
Naja, also ich denke, dass sich natürlich seit der Französischen Revolution in der Hinsicht viel getan hat. Und ich denke, dass diese Unterscheidung zwischen Stadt und Land bzw. Dorf, die gibt es natürlich in der Form nicht mehr. Ja, das ist ein Charakteristikum der Moderne, dass es eben dieses Alleinstellungsmerkmal von städtischem Leben in der Form nicht mehr gibt. Und deswegen, glaube ich, sollte man eben schon diese scharfe Unterscheidung nicht aufmachen. Ich denke, das ist auch ein Problem von Großstadtfeinden ist, dass sie nicht anerkennen können oder nicht sehen können, dass die Entwicklung, denen sie die Großstädte zuschreiben, immer nur gesamtgesellschaftliche Entwicklungen sein können. Und es ist zwar richtig historisch betrachtet, dass die Städte von dem Dorf lange Zeit abhängig waren, aber diese Abhängigkeiten gibt es in der Form so nicht mehr. Ja. Und ein wirklich ländliches Milieu gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Ich meine, die Linke hat zwar in ihrer Geschichte auch immer mal wieder sich positiv bezogen auf das Dorfleben, ja, also vor allem auch in anarchistischen Bewegungen, gab es ja die Vorstellung, dass die neue Gesellschaft quasi im Kleinen vorweggenommen werden soll, in so einer Art dörflichen Gemeinschaft. Aber ich glaube, auch als Linker, als emanzipatorisch denkender Mensch, kann man letztlich nur an der Stadt festhalten und versuchen eben auch die Stadt als bessere Arbeits- und Lebensort zu machen für die Menschen.
Du hast jetzt in deiner Antwort quasi auch schon meine letzte Frage vorweggenommen, weil du eben schon ganz am Anfang gesagt hattest, dass ja sozusagen mit dem 18., 19. Jahrhundert sich sozusagen die scharfe Abgrenzung der Städte vom Land sozusagen aufzuheben beginnt und vielleicht gibt es ja sozusagen eine Tendenz der immer weiteren Durchdringung von städtischen und ländlichen Strukturen, gerade auch durch die Industrialisierung der Landwirtschaft. Vielleicht kannst du da abschließend nochmal was dazu sagen, wie sich heute ja sozusagen dieses Verhältnis von Stadt und Land strukturell darstellt, weil sozusagen so ganz weg ist diese Unterscheidung ja doch nicht, weil es gibt ja sowas wie Agrarproduktion, die nicht in den Städten stattfindet.
Ja, also ich würde auf keinen Fall sagen, dass es keine Unterschiede mehr gibt und es gibt ja auch zum Teil Tendenzen, die ja gegenläufig sind. Also wenn man sich die moderne Geschichte anschaut, dann kann man feststellen, dass es immer ein Spannungsverhältnis gab zwischen Stadt und Nationalstaat. Also zu Beginn oder im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die Städte, wenn man so will, erstmal nationalisiert. Das heißt, sie wurden dem Machtanspruch des Territorialstaates untergeordnet. Und dann kam es im Zuge der Industrialisierung eigentlich immer zu einer stärkeren Angleichung von Stadt und Land. Jetzt können wir beobachten, dass es bestimmte Global Cities gibt, die sich immer mehr von ihrem Umland trennen und eigentlich nur noch vergleichbar sind mit anderen Global Cities. Ja, das heißt also, jemand, der in New York lebt, wird sich wahrscheinlich in Tokio oder in London besser zurechtfinden als irgendwo im Mittleren Westen. Ja, das ist immer so als These. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es jetzt wieder zu einer Entkopplung kommt von Nationalstaat und Stadt, zumindest bezogen auf einige Städte. Wir sind ja auch gerade in den USA unter Trump, dass viele Städte schon angekündigt haben, dass sie ihre Migranten quasi nicht ausliefern wollen an die nationalen Sicherheitsbehörden. Ja. Also da tut sich gerade in den USA ein Konflikt auf zwischen quasi Nationalregierung, Nationalstaat und einzelnen Städten, die sie versuchen, dieser Politik zu entziehen. Ich finde das ziemlich interessant, dass es eben diese gegenläufigen Tendenzen gibt. Aber ich glaube, dass es keine Rechtfertigung gibt, irgendein politisches Denken heutzutage auf eine scharfe Trennung zwischen Stadt und Land aufzubauen. So, das ist überholt und ich glaube, das ist in sich schon, wenn man so will, zum Teil großstadtfeindlich, weil es eben verkennt, dass Stadt immer nur gesamtgesellschaftlich existiert. Es gibt quasi keinen städtischen Raum, der sich grundlegend unterscheiden würde von gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen.